So, nun offiziell auch möchte ich euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Sonntagmorgen und jetzt im Speziellen zu dieser Predigt Starke und Schwache in der Gemeinde. Wir haben die Textlesung gehört aus Römer 15, die Verse 1 bis 7, wo bereits dieses Thema angesprochen wird, denn vielleicht fragt ihr euch, was bedeutet es, Starke und Schwache in der Gemeinde, was ist damit gemeint? Und wir haben in diesem Text von Römer 15 schon ein paar Elemente gesehen. Also wie gesagt, es geht um diese Starken und um diese Schwachen in der Gemeinde, das ist etwas, was Paulus klipp und klar anspricht. Und worum geht es dabei? Paulus möchte uns ermutigen, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen. Es geht um Rücksichtnahme. Er sagt, jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Die Erbauung ist ja die Stärkung unseres Glaubens. Also nur ganz kurz vorweg gesagt, Erbauung ist nicht, dass ich mich besser fühle, sondern Erbauung ist, dass ich im Glauben gestärkt werde. Und das kann im ersten Moment einmal ein Schock sein, wenn etwas auf mich trifft, sozusagen ein heilsamer Schock, der mich aber dann im Glauben stärkt. Und das ist das, was Paulus sagt. Von jeder von uns gefalle dem Nächsten, dem Bruder, zum Guten, zur Erbauung. Er sagt, wir sollen so wie auch Christus das machen, denn auch Christus hat sich nicht selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht und so weiter. Der Text zeigt uns, dass das, was die Schrift uns vorstellt und gut für uns meint, wird mit Christus begründet. Und so ist die Rede davon, dass auch Christus nicht den Weg gegangen ist, dass er das Beste für sich herausgeholt hat, sondern er hat ein höheres Ziel gehabt. Und wir lesen, dass die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen, wird in einem der Psalmen gesagt und Jesus bezieht es auf sich. In einer Welt, die in Rebellion gegen Gott ist und Gott schmäht und Gott lächerlich macht, sagt Jesus, genau in diese Welt bin ich gekommen. Ich bin vom Himmel herabgekommen, von der Herrlichkeit herabgekommen und genau in diese Welt gekommen und habe die Schmähungen, die eigentlich Gott treffen sozusagen, sind auf ihn gefallen. Und so wissen wir, und so lehrt es uns das Evangelium, dass Jesus letztlich durch die Rebellion der Menschen am Kreuz gelandet ist, am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden. Und das Paradox, ich sage immer, das ist ein Widerspruch, genau durch diese äußerliche Schwäche des Sterbens hat Jesus alles für uns gewonnen. Jesus hat nicht sich selbst gefallen und darum heißt es jetzt im Evangelium, deswegen sollen auch wir nicht unsere eigenen Privilegien an die erste Stelle stellen, sondern wie Christus handeln. Christus ist unser Vorbild, aber nicht nur das, er ist auch die Basis, dass wir so leben können, wie Gott es will. In dem Text heißt es dann weiter, dass Paulus ermahnt, dass wir einander, dass wir gleichgesinnt sind, sein sollen. Und ihr wisst ja immer, wenn eine Ermahnung ausgesprochen wird, dann hat es einen Grund. Und der Grund ist der, dass es eben an dieser Einmütigkeit gemangelt hat. Es war ein Zwist vorhanden, es war ein Konflikt vorhanden. Und in diesen Konflikt hinein spricht der Text, und wir können das dann noch im Kapitel 14, sehen wir das noch einmal. Das heißt, der ganze Abschnitt ist ja sehr lang und ich gehe nicht auf jeden einzelnen Vers ein. Das wäre sonst zu lange, sondern ich werde versuchen, die Essenz herauszuarbeiten und einzelne Verse zu beleuchten möchte euch aber ermutigen und einladen, den ganzen Text zu lesen, Römer 14, 1 bis 15, 7. Und der ganze Abschnitt beginnt damit, dass wir ermahnt werden, den Schwachen im Glauben aufzunehmen. Und es heißt, jedoch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen oder, wie man auch übersetzen könnte, ohne mit ihm über seine Ansichten oder über seine Skrupel, seine Gewissensbisse zu streiten. Und das ist der Kern dieser ganzen Stelle, dass es um einen Streit, um einen Konflikt geht, um Streitfragen geht. Und so möchte ich uns anhand dieser Stelle möchte ich drei Gedanken mit uns durchgehen. Erstens einmal, was sind denn die Streitfragen in dieser Gemeinde und wie können wir diese Streitfragen auf uns umlegen? Denn alles, was geschrieben ist, ist ja auch für uns geschrieben, auch wenn wir betrachten und beachten müssen, was es damals bedeutet hat. Und Streit ist Gift für die Gemeinde. Es treibt einen Keil in die Gemeinde, es ist die Gefahr der Spaltung vorhanden durch Streit. Und ich möchte an der Stelle bereits eine Anwendung bringen, die uns dann begleiten wird. Auch die Corona-Situation, in der wir uns befinden, hat das Potenzial zum Streiten, zur Spaltung. Und das ist etwas, was das einmütige Zeugnis von vielen Pastoren und Gemeindeleitern ist, dass diese Situation eine unglaubliche Spannungsgewalt hat und die Kraft hätte, uns zu spalten. Also worum geht es in diesen Streitfragen? Dann, wie sind die typischen Reaktionen von sogenannten Starken und Schwachen? Denn das kann man nämlich eigentlich unter Anführungszeichen setzen. Das werden wir dann noch sehen. Was sind die typischen menschlichen Reaktionen, wie man damit umgeht? Und das Dritte, wie können wir solche Konflikte überwinden? Um diese drei Fragen soll es im Wesentlichen gehen. Die Streitfragen. Um welche Streitfragen handelt es sich denn da in der Gemeinde in Rom? Und ich hole das nicht zu weit aus, sondern ich werfe das jetzt euch einfach hin. Ihr könnt es prüfen. Es ist ein Konflikt zwischen Juden und Heidenchristen. Das ist der Hintergrund. Und zwar geht es um Konflikte des Essens und Trinkens und das Halten von heiligen Festtagen. Und da prallen jetzt Welten aufeinander, weil für einen Heidenchristen, dem ist egal, was er isst. Ein Judenchrist aber, also ein Jude, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, der ist von klein auf aufgewachsen mit dem Gebot, zum Beispiel, ja, kein Schweinefleisch zu essen, das wäre furchtbar. Am besten, man isst in einer heidnischen Kultur überhaupt kein Fleisch, weil man ja nie weiß, ob es irgendwie kultisch verunreinigt ist. So ist er mit diesem aufgewachsen von klein auf und wie wir gehört haben von Anna, Kinder werden als Kleine geprägt. Das, was mich als Kind prägt, das kann er nicht einfach abschütteln. Das ist präsent. Und so hat ein Jude, der Christ geworden ist, eine Gewissensnot. Das ist der wichtige Punkt, eine Gewissensnot, wenn er Fleisch isst. Jetzt müsst ihr vorstellen, jetzt gibt es da ein Gemeindeessen, ein Liebesmahl, wie das bezeichnet im Neuen Testament. Und das hat jetzt ein Heidenchrist vorbereitet, einen ordentlichen Schweinsbraten, und man freut sich schon drauf. Und jetzt kommt dann die Fraktion der Judenchristen und boah, die sind in ihrem Gewissen erschüttert. Und jetzt kann der Heidenchrist sagen, was geht mich denn seine Gewissensnot an? Ich will jetzt meinen Schweinsbraten essen. Und so sind das Themen, die man unterschiedlich beurteilen kann, denn der Heidenchrist, der hat nämlich sogar recht, sagt Paulus im Laufe des Textes, der hat sogar recht, dass an und für sich nichts unrein ist. Ich darf Schweinefleisch essen. Aber Paulus sagt, wenn es meinen Bruder betrübt, Da muss ich aufpassen. Und jetzt ist hier also ein Konflikt, wo es zwei Meinungen gibt. Und man muss einen gemeinsamen Weg finden. Es ist nämlich keine Lösung, dass man ein Liebesmahl mit Judenchristen und ein Liebesmahl mit Heidenchristen macht. Die Gemeinde zeichnet sich gerade durch die Einheit aus. Und so ist es kein Weg und man muss einen gemeinsamen Weg finden. Und hier heißt es nun in diesem Text, das ist das, was Paulus sagen will, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich kann auch sagen, es ist eine Frage, die den christlichen Glauben in seinem innersten Kern gar nicht betrifft. Es wäre furchtbar, wenn unsere ungläubigen Freunde glauben würden, ja, Christsein bedeutet, ich darf gewisse Dinge nicht essen und wenn ich das einhalte, dann bin ich ein braver Christ. Oder ein Christ darf keinen Alkohol trinken und wenn ich keinen Alkohol trinke, bin ich ein braver Christ. Sagt Paulus, nein. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das ist etwas Sekundäres, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wir brauchen einen Weg daraus. Wir haben jetzt nun diese Situation, so wie sie hier in Rom der Fall war, nicht. Wir haben normalerweise kein Problem mit Schweinefleisch essen. Wir haben auch keine Judenchristen unter uns, aber es gibt viele andere Themen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Zum Beispiel, ich nenne ein Beispiel, Alkohol. Darf man als Christ Alkohol trinken oder nicht? Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Wenn du mit einem amerikanischen Christ zusammen bist, warne ich dich davor, ihm ein Glas Wein anzubieten. Weil in dieser Kultur ist es vielfach so, dass das ein No-Go ist. Bei uns schaut es wieder anders aus, aber es ist ein Diskussionspunkt. Und Rücksichtnahme ist notwendig. Und ich habe schon auf die Corona-Krise hingewiesen. Das ist jetzt eine Situation, wo auch wir als Gemeinde gemerkt haben, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Wie gut muss denn die Maske sitzen, dass sie Corona-konform ist? Wie genau, wie weit muss denn der Abstand sein, damit wir Corona-konform sind? Muss ich ein Maßband haben und den Abstand abmessen, damit alles seine Ordnung hat? Oder beim Gebetsabend, wie eng dürfen wir unsere Köpfe zusammenstecken, um gemeinsam zu beten? Und eine Frage, die also jetzt uns alle bewegt, muss ich mich impfen lassen? Geschwister, da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Und ich könnte jetzt den Text übertragen und sagen, das Reich Gottes ist nicht Maske und Impfen, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Aber trotzdem müssen wir einen gemeinsamen Weg gehen und wir wollen einen gemeinsamen Weg gehen. Und so kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, nämlich die menschlichen Reaktionen im Zusammenhang dieser sogenannten Starken, die also ein starkes Gewissen haben, die sagen, Schweinefleisch tut mir nichts, meinem Gewissen nichts an, und den sogenannten Schwachen, deren Gewissen betrübt wird durch das Essen von Schweinefleisch. Und so sagt Paulus, wer isst, nämlich der Starke, verachtet den nicht, der nicht isst. Verachten. Seht ihr diese Haltung? Der Starke. Boah, ich kann das. Und das sind die Schwachen, die ich verachte. Das ist eine menschliche Reaktion. Also seien wir doch mal ehrlich, jeder von uns kennt diese Reaktion. Das ist nicht eine abstruse Vorstellung. Und wer nicht isst, das ist jetzt der sogenannte Schwache, richte oder verurteile den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen oder angenommen. Und was ich interessant finde an diesem Text ist, dass Paulus sagt, beide Seiten müssen aufpassen. Es ist nicht so, dass eine Seite Recht hat und die andere hat nicht Recht, sondern beide Seiten stehen in einer riesigen Gefahr, den Bruder, die Schwester, ihnen Schwierigkeiten zu machen, wie wir schon gesagt haben. Es ist lieblos, wir werden es dann noch sehen, es ist lieblos, wenn ich die Gewissensnot meines Bruders, meiner Schwester einfach übergehe und sage, es ist mir egal. Aber, sagt Paulus, der Schwache ist nicht nur, weil er schwach ist, im Recht. Also wenn wir unsere Kultur genau betrachten, dann ist es ja so, dass der Schwache generell Recht hat. Der Schwache ist das Opfer. Der Schwache ist der Arme. Der Schwache hat Recht. Sagt Paulus, nein. Wir müssen Rücksicht nehmen, aber der Schwache hat nicht per se Recht, denn der Schwache darf den anderen nicht verurteilen. Und verurteilen ist ein sehr ernstes Wort und eine drastische Haltung, weil es nämlich dem anderen ein sündhaftes Verhalten unterstellt. Und das ist unter uns Christen und vor Gott keine Nebensächlichkeit. Wenn ich sage, boah, der sündigt, das ist ernst. Mit dem müssen wir aufpassen, und das ist auch das, was er dann später sagt, dass wir hier aufpassen müssen. Und wir sehen auch hier an Paulus eine ganz tiefe seelsorgerliche Einsicht, die wir lernen können von ihm, dass wir uns fragen, wo stehe ich? Und halt mal doch einmal kurz inne und überlegt euch einmal, habe ich generell oder vielleicht auch in dieser Corona-Situation schon Leute verachtet, weil sie durch Situationen in einen Gewissenskonflikt kommen? Oder habe ich schon Geschwister verurteilt, weil sie etwas getan haben, was ich anders sehe? Halten wir mal kurz inne und überprüfen uns, ob solche Reaktionen schon bei uns vorhanden waren. Und eines ist sicher, dass diese Reaktionen zu Streit führen und zu einer Betrübnis. Also er sagt zum Beispiel, das habe ich schon kurz erwähnt, denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Es ist lieblos. Oder wir haben vorher gelesen, dass das Reich Gottes nicht Essen und Trinken ist, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und plötzlich ist das nicht mehr vorhanden. Das Reich Gottes ist nicht mehr an der ersten Stelle. Es ist als ein Keil drinnen. Oder aber Paulus muss uns ermahnen, dass wir dem Nächsten zur Erbauung, zur Glaubensstärkung gefallen sollen, weil er hier sieht, dass ein Problem ist. Und wir haben gelesen, Paulus ermahnt uns oder die Römer, dass sie einmütig sind. Und das ist das Ziel, dass wir dahin kommen, so einen Konflikt zu überwinden. Und dieser Text in Römer 14 und 15 gibt uns einige Anweisungen, wie wir diese Problematik überwinden können. Und wie gesagt, es ist nicht einfach die Lösung zu sagen, ja gut, es ist ganz einfach, die Starken sollen einfach Rücksicht nehmen und das Problem ist gelöst. Sagt Paulus, nein, sagt er. Auch der Schwache muss in seinem Glauben wachsen, dass er zu einer christlichen Freiheit hinwachsen kann. Und es war interessant zu lesen in der Vorbereitung, ein Kommentator hat geschrieben, die Gemeinde darf nicht von der Tyrannei der Schwachen geprägt werden. Weil das wäre die Konsequenz. Wenn die Starken nur Rücksicht nehmen würden und die Schwachen nicht lernen würden, wäre das, und es ist ein drastisches Wort, die Tyrannei der Schwachen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen zur Freiheit der Kinder Gottes hineinwachsen und beide Seiten sind gefordert. Und der Schlüssel zum Überwinden ist mein Verhältnis zu Christus. Das ist das Schöne. Der Schlüssel zum Überwinden ist mein Verhältnis zu meinem Herrn Jesus Christus. Und das sehen wir immer wieder, dass Paulus darauf Bezug nimmt. Und so lesen wir, gleich im Vers 4, wer bist du? Und da spricht er jetzt den Schwachen an. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen verurteilst? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott kann ihn aufrecht halten. Also hier ist der Schwache angesprochen, der in der Gefahr steht, dem Bruder, der mehr Gewissensfreiheit hat, Sünde nachzusagen. Sogar ein Fallen. Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Also so nach dem Motto, boah, pass auf, du wirst in deinem Glauben fallen. Paulus sagt, na, das steht dir überhaupt nicht zu, solche Aussagen zu treffen. Denn er hat einen eigenen Herrn und dieser Herr ist Jesus Christus. Das heißt, genauso wie ich vor Gott stehe, steht mein Bruder, meine Schwester vor Gott. Der macht nicht einfach irgendwas, sondern er macht es vor Gott. Und er ist in erster Linie Gott Rechenschaft schuldig. Und wer bin ich, dass ich sage, okay, du bist ein Sünder. Und an der Stelle möchte ich schon sagen, dass es hier um Fragen geht, die in der Bibel nicht eindeutig geregelt sind. Also das heißt, wenn jemand in Ehebruch lebt, dann werde ich aufgefordert, in der Heiligen Schrift hinzugehen und zu sagen, liebe Bruder, liebe Schwester, da stimmt etwas nicht. Also Jesus zeichnet uns diesen Weg vor. Er sagt, wenn du einen Bruder sündigen siehst, geh hin und überführe ihn unter vier Augen. Und dann, wenn er nicht auf dich hören will, nimm noch jemand mit und erst dann sage es der Gemeinde. Aber in Punkten, die nicht klar, eindeutig in der Schrift niedergelegt sind, herrscht Freiheit und da habe ich nicht das Recht, mich aufzuspielen als Herr. Das ist allein Jesu Christi Autorität, aber ich kann für den Bruder oder die Schwester beten. Ich bete zu Gott für sie und das ist schon wieder meine völlig andere Haltung wie ein Verurteilen. Ich habe es wahrscheinlich auch schon mal erlebt, dass wenn ihr für Leute betet, mit denen ihr Schwierigkeiten habt, wie sich euer Denken verändert und wie wir eine neue Sicht auf unseren Bruder und unsere Schwester bekommen. Dann aber sagt er noch, weiter unten in diesem Kapitel, du aber, was richtest du deinem Bruder oder auch du, was verachtest du deinem Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Christi gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Was Paulus sagen möchte ist, schau einmal auf dich selber. Schau einmal, beurteile mal dein eigenes Leben im Angesicht Gottes. Schau mal, dass du vielleicht den Balken aus deinem Auge nimmst, bevor du den Splitter aus dem Auge deines Nächsten ziehen willst. Denn so sagt es Jesus in der Bergpredigt, die Geschichte mit dem Splitter und dem Balken, dass er sagt, schau mal auf dich selber. Schau mal, wie dein Leben ausschaut. Im Angesicht Gottes, nicht im Vergleich zu meinem Bruder. Im Angesicht Gottes, wie schaut denn unser Leben aus? Und es ist eine ernste Sache, wenn wir uns sozusagen als Richter aufspielen. Und dann haben wir ja gehört, dass Paulus sagt, wir sollen ein höheres Ziel haben, nämlich das Reich Gottes und die Liebe. Sollen, ist ein höheres Ziel, als dass wir einander richten oder verurteilen. Und da sagt er jetzt im Deser, dass er überzeugt ist, dass nichts an sich gemein oder unrein ist. Aber wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Die Liebe ist ein höheres Prinzip, als auf meine Rechte zu pochen. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das heißt, Paulus sagt, es gibt höhere Werte. Es gibt höhere Werte, als dass ich auf mein Recht bestehe, dass ich mein Recht durchsetze, nämlich die Liebe und das Reich Gottes. Ja, das haben wir jetzt schon gehört. Und wir kommen jetzt bereits zur der Anwendung für uns, denn wie gesagt, wir haben ja nicht das Problem, dass wir Juden und Heidenchristen gemischt haben, aber wir haben durchaus Themen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Und so möchte ich jetzt mal das Prinzip, dass wir einen höheren Wert haben, dass es eine höhere Ebene gibt, auf die Corona-Situation anwenden. Zum Beispiel ist es ein höherer Wert, die Gemeinschaft der Heiligen zu pflegen, als auf mein Recht eines maskenfreien Lebens Gebrauch zu machen. Ich kenne Geschwister, die sagen, mir schießt das alles an, die blöde Maske, ich komme nicht mehr in den Gottesdienst. Gibt's. Da muss ich sagen, stopp. Mich stört das auch. Aber es gibt ein höheres, Ziel. Und das ist eben das Zusammenkommen der Gemeinde. Oder auch, wenn Leute so Angst haben vor einer Ansteckung, dass es sie abhält, in die Gemeinschaft zu kommen, in die Isolation abgedrängt zu werden. Auch da wollen wir unseren Geschwistern helfen und sagen, ja, wir wollen die Situation nicht leugnen, aber du, überleg, vielleicht gibt es doch einen Weg für dich, dass du die Gemeinschaft der Heiligen wieder besuchst und wir wollen einander helfen. Dann ist es völlig klar, dass wir gesagt haben, als Gemeinde, das ist jetzt ganz wichtig, das ist ein Grundsatz, den wir als Gemeinde getroffen haben, dass wir uns an die Anordnungen und Verordnungen halten, die gelten für uns. Die wischen wir nicht einfach weg und sagen, das gilt für uns alles nicht. Nein, sie gelten für uns. Und in meiner Predigt vom 14. März bin ich ein bisschen detaillierter auf diese Fragestellung eingegangen, weil es gibt sehr wohl Grenzen für Christen, aber da muss man sehr aufpassen. Also das darf man nicht vorschnell sagen, okay, das geht uns nichts an, sondern da muss man aufpassen, denn das Gebot Gottes der Unterordnung unter die Obrigkeit besteht. Also auch das ist ein Prinzip, das uns helfen kann, damit umzugehen. Und jetzt kommen aber Bereiche, wo wir Freiheit haben. Bereiche, die nicht in der Bibel stehen als Gebot. So zum Beispiel die Frage, muss ich mich impfen lassen oder nicht? Liebe Geschwister, da herrscht Freiheit. Und dafür würde ich mich absolut einsetzen, dass diese Freiheit jedem Einzelnen überlassen bleibt und wir nicht irgendwie einander unter Druck setzen, sowohl, dass wir diejenigen verachten vielleicht, wo wir sagen, ja, also der lässt sich impfen, ich brauche das nicht, ich bin der Starke. Dafür gibt es keinen Grund. Aber genauso wenig auch halte ich es für absolut falsch, wenn man das so darstellt, als wäre es eine Christenpflicht, sich impfen zu lassen. Das kann man mit der Bibel nicht belegen. Das geht zu weit. Hier herrscht Freiheit. Und dieser moralische Druck, der teilweise aufgesetzt wird, den halte ich für wirklich ungeistlich. Das ist nicht richtig. Und da müssen wir lernen. Und ich weiß genau, dass wir in unserer Gemeinde beide Positionen haben. Und ich sage es mit Paulus, beide müssen lernen. Bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen den Weg der Liebe gehen, den Weg der Rücksichtnahme gehen, den Weg Jesu Christi gehen. Ein weiterer Bereich, wo ich gemerkt habe, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, das ist zum Beispiel die Beurteilung der Demonstrationen. Da gibt es solche, die sagen, wie kann man nur zu einer Demonstration gehen? Das sind da lauter Covidioten, Rechtsradikale, Corona-Leugner. So kann man es lesen in der Zeitung. Gell? Also das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Das sind lauter Zitate, die ihr in Medien, die ihr in den Gesprächen hören könnt. Machen wir da mit? Sage ich, weil jemand auf eine Demonstration geht, er ist ein Verschwörungstheoretiker? Geschwister, bitte bewahren wir uns davor, denn dieser Begriff zum Beispiel der Verschwörungstheoretiker, der hat eine derartige Inflation, was gestern ein Verschwörungstheoretiker ist, ist heute plötzlich nicht mehr so ein Verschwörungstheoretiker. Also bewahren wir uns vor solchen Schlagworten. Aber genauso kenne ich Christen, die sagen, wenn du nicht mitgehst auf der Demonstration, dann sozusagen, das wäre meine Christenpflicht, da mitzugehen. Sage ich, stopp. Ist es nicht. Die Bibel sagt mir nirgends, dass ich auf die Straße gehen muss. Und ich selber habe Mühe damit. Die Freiheit nehme ich mir heraus und bete vor Gott, was richtig und was falsch ist. Aber auch Details zu den Verordnungen. Geschwister, es ist unmöglich, alles so einzuhalten, was wir gestern gehört haben. Heute ist es wieder anders, morgen ist es vielleicht wieder anders. Es ist schier unmöglich. Und daher müssen wir lernen, mit einer gewissen, wie soll ich denn das ausdrücken, überhaupt nicht laissez-faire, wir nehmen es ja ernst. Aber es gibt einfach Situationen, wo wir an die Grenzen kommen. Zum Beispiel die Frage in dem letzten Frage- und Antworten-Dokument von den Freikirchen zu der neuesten Regelung steht die Frage, darf man zum Gemeindegesang aufstehen oder nicht? Ja, das ist ja eine Frage unter uns, oder? Und da sagt er, wir empfehlen nach wie vor entweder als ganze Gemeinde zu sitzen oder zu stehen. Ja, okay. Es ist jedoch so, dass die Anbetung Gottes trotzdem, dass sie in Gemeinschaft passiert, eine ganz persönliche Angelegenheit ist. Wir empfehlen darum, bei Gottesdienstteilnehmenden nicht einzugreifen, sondern je nach ihrer Herzenshaltung stehen sie oder sitzen zu lassen. Er nimmt dann auch dem Gebet wieder auf dem Stuhl Platz. Was will ich damit sagen? Dass sogar Leute, die solche Papiere schreiben und denen es ein großes Anliegen ist, dass wir verantwortungsvoll umgehen, dass sie sagen, es hat Grenzen. Und da ist es sehr wichtig, Geschwister, dass wir nicht unsere persönliche Meinung, wie wir es gerade sehen, zum Maßstab erheben. Sondern wir müssen einen gemeinsamen Weg finden, so wie Paulus das darlegt. Das ist die Herausforderung. Den Weg der Liebe, den Weg der Rücksichtnahme, aber auch den Weg, wo wir in der Freiheit eines Christenmenschen wachsen. Und das ist eine Spannung und da gibt es immer und immer wieder neue Fragen, die wir nicht letztlich beantworten können. Und nur bei der Gelegenheit, wenn es dazu wirklich Fragen oder Probleme gibt, wir haben einen Schutzkonzeptverantwortlichen, der Lukas Kramer, und ich selber stecke notgedrungen auch tief in dieser Materie drinnen. Das heißt, an uns beide kann man sich jederzeit wenden, wenn einem etwas spanisch vorkommt oder wenn jemand glaubt, es sollte anders gehandhabt werden. Ich komme zum Schluss. Römer 14 und 15 zeigen uns, dass es Fragen gibt, die man unterschiedlich beurteilen kann. Gewissensfragen würde ich das vielleicht nennen. Und Paulus ermahnt uns, dass wir einander nicht verachten, dass wir einander nicht verurteilen, sondern dass wir zueinander wachsen. Und Paulus sagt, indem wir zu Christus hinwachsen, werden wir in diesen Fragen den Weg gehen, der gut ist. Und wenn wir zu echter Bruderliebe gelangen, und das ist jetzt dieser Vers, den ich mit Respekt voreinander überschreibe, da heißt es auch im Römerbrief, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe, das ist die Bruderliebe, zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Respekt. Und ich würde so abschließen, respektvoller Umgang miteinander führt zum Dialog. Respektvoller Umgang miteinander führt zum Dialog. Das ist etwas, was mir total abgeht in der derzeitigen, nicht in der Gemeinde, sondern generell, das vermisse ich massiv, den Dialog. Dialog ist ein konstruktives Gespräch Und das ist das Gegenteil von Verachtung oder Verurteilung. Und ich habe mich jetzt entschieden, dass wir am Mittwoch am Gebets- und Gemeindeabend einen offenen Abend machen, dass wir an diesem Abend die Predigt vertiefen können gemeinsam, oder aber, dass ihr eure Fragen mitbringt und wir machen einen Versuch einer sozusagen Fragen und Antworten, wobei die Antworten können wir vielleicht gemeinsam finden, wie auch immer. Aber mir ist es ein Anliegen, dass das nicht einfach so stehen bleibt, sondern dass wir die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Das ist dann der Mittwochabend, Gemeinde- und Gebetsabend, wollen wir uns dafür Zeit nehmen, und ist jeder von uns ganz, ganz herzlich eingeladen, das zu machen. Und dann wollen wir auch gemeinsam beten. Und das mache ich jetzt auch zum Schluss dieser Predigt. Vater im Himmel, wir stehen vor dir, wir sehen die Konflikte, die es immer und immer wieder gegeben hat in den Gemeinden. Danke, dass das Wort Gottes offen und ehrlich ist, dass nichts beschönigt wird, Herr. Und wir sehen uns hier wieder, und ich sehe mich hier wieder. Bei dem, was ich hier lese, sehe ich beide Reaktionen in mir, dass ich in der Gefahr stehe zu verachten, aber auch in der Gefahr zu verurteilen. Bitte bewahre du mich. Bitte bewahre du jeden von uns, bitte lehre du uns, dass wir den Weg Christi gehen. Wir bitten im Namen Jesu darum. Amen.